sind heute in der Rechtsmedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Vor mir sitzt Herr Dr. Peter Pieper. Osteologie ist ein Thema, mit dem Sie sich sehr stark beschäftigen. Was genau versteht man unter Osteologie?
Das leitet sich vom Griechischen ab, und zwar heißt to osteon der Knochen, im Altdeutschen das Bein, das ist im Wort Gebein noch enthalten und ist wohl urverwandt mit dem Lateinischen os, ossis, der Knochen, betrifft also alles, was Knochenaufbau, Abbau, Knochenprozesse in der Taphonomie, also nachdem ein Skelett in den Boden gekommen ist, mit Krankheiten und dergleichen. Logos, musste ich dazu sagen, dass das der andere Bestandteil, das heißt sowohl das Wort als auch die Weisheit, die Wissenschaft ist also ein Übergriff, ist also die Wissenschaft von den Knochen.
Wenn man Knochen findet, dann findet man ja vielleicht auch einen Schädel. Was können uns historische Schädel noch heute über die Skelette, über die Menschen sagen?
Zunächst mal ist es günstiger, wenn man nicht nur einen Schädel hat, sondern wirklich je kompletter ein Skelett ist, desto mehr kann man Aussagen treffen, desto sicherer kann man Aussagen treffen. Da geht zum Beispiel, Sie forschen das, was Sie bekommen als Fund aus. Und die erste Frage ist, wann hat das Individuum gelebt, wenn es dann ein Mensch gewesen ist? War es ein Mann, war es eine Frau oder ein Kind natürlich, das kann man feststellen. Das können Sie aber besser feststellen, wenn Sie zum Beispiel die Beckenknochen haben, weil das Becken natürlich vom Aufbau der Frau anders gestaltet ist, nämlich zum Kindergebären als beim Mann, das ist vollkommen klar. Es gibt auch am Schädel Erkennungsmerkmale, die sind allerdings nie so deutlich und hundertprozentig sicher ausgeprägt wie die Beckenpartien. Dann können Sie Beobachtungen machen natürlich zu zum Beispiel Verletzungen, die eventuell zum Tode geführt haben. Sie haben gerade was von aufgeschabten Schädeln erzählt. Es gibt zum Beispiel schon seit der Jungsteinzeit auch Schädel, die trepaniert wurden. Trepanation ist also eine Schädelöffnung. Das hat man mit verschiedenen Techniken gemacht. Man weiß nicht genau, ob man damit böse Geister entfernen wollte, irgendwelchen Leuten, die auffällig waren, würden wir heute sagen, oder ob man Krankheiten bekämpfen wollte, wenn zum Beispiel durch einen stumpfen Gegenstand, eine Keule oder irgendwas jemand verletzt wurde, dass also die Blutung abfließen konnte. Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben.
Wir leben in einer Zeit, in der Krankheiten wie zum Beispiel Syphilis ihren Schrecken verloren zu haben scheinen. Kann man auch an den Knochenspuren dieser oder anderer Krankheiten erkennen?
Das ist also gerade bei der Syphilis, das kommt natürlich darauf an, in welchem Stadium der Syphilis sich dieser Mensch, der da dran litt, befunden hat. Da kann es zu wirklichen Knochenverwucherungen kommen. Es können zum Beispiel auch Metastasen am Knochen, die also vom Krebs irgendeiner Art verursacht wurden, feststellen. Es geht auch weiter. Also es gibt einen Spezialisten in Göttingen, den Professor Schulz, der macht im Grunde genommen Dünnschliffe aus Knochenpartien und kann also differentialdiagnostisch unterscheiden, von welcher Krankheit irgendwelche Knochenveränderungen herstammen. Und man hat zum Beispiel auch die Syphilis interessanterweise früher schon nachgewiesen, nach seinen Worten, als man annahm, dass die eingeschleppt wurde, nämlich aus der neuen Welt. Das ist ein sehr interessantes Ding. Eine andere Sache ist, dass zum Beispiel die Münchnerin Professor Gisela Grupe festgestellt hat, an Knochenmaterial der Merowingerzeit des 6. und 7. Jahrhunderts, dass da schon ein Pesterreger nachgewiesen wurde mittels heutiger DNA-Techniken. Also weit vor den uns bekannten frühmittelalterlichen bis spätmittelalterlichen Pestzeiten, vor allen Dingen hochmittelalterlichen Pestzeiten, gab es offensichtlich schon die Pest.
beschäftigen sich unter anderem auch mit Löchern in Schädeln. In den ihnen vorliegenden Fällen hat man den Menschen nach ihrer Enthauptung einen Nagel durch ihre Schädel getrieben. Wirklich eine gruselige Vorstellung. Bei welchen Taten wurden solche Strafen verhängt und was geschah mit den Schädeln nach der Enthauptung durch den Scharfrichter?
Also zunächst mal gilt das Enthaupten schon seit dem römischen Recht als eine ehrenvolle Strafe. Wohl deshalb, weil es auch eine Strafe ist, die zum schnellen Tod führt. Beispielsweise das Erhängen ist wesentlich dauernder und qualvoller oder Verbrennen bei lebendigem Leibe, was man zum Beispiel, das ist ja bekannt, mit Hexen gemacht hat. Noch schlimmer ist das Rädern, wenn also dem armen Delinquenten von unten nach oben sämtliche Gelenke eingestoßen wurden. Zum Schluss erst der Schädel und er dann aufs Rad geflochten wurde. Das Rad wurde dann aufgestellt und er wurde buchstäblich den Krähen, Geiern und so weiter zum Fraß ausgestellt. Diese Enthauptung wurde im Grunde genommen häufig, also bei vielen Vergehen, aber auch relativen Vergehen natürlich, verhängt als Strafe. Sie kennen wahrscheinlich, mit Sicherheit kennen Sie die Enthauptung von Maria Stuart. Das heißt, es kann politische Motive geben, dass Leute tatsächlich hingerichtet wurden oder eben mehrere Frauen von Heinrich dem VIII. Von England. Der wollte die aus dem Weg schaffen, aus privaten Gründen eigentlich. Der wollte dann andere Frauen, wollte Kinder zeugen für die Thronfolge und die wurden dann beseitigt. Also politisch unliebsame Leute wurden geköpft, aber es wurden auch geköpft zum Beispiel Kriegsgefangene. Das haben sie bei Richard Löwenherz und Sultan Saladin. Die hatten viele Gefangene gemacht. Das bedeutete, viele Leute auch mit Nahrungsmittel versorgen, was kostengünstiger war in dem Fall, weil kein Lösegeld gezahlt wurde von der Gegenseite. Man hat 3000 Leute enthauptet. Ja. Und es gibt es als Strafe. Und Enthauptung hat man im Grunde genommen bei Strafen, bei politischem Mord. Das gab es auch als Gnadenerweis für Hexen, die dann hinterher verbrannt wurden. Dieses Aufnageln hat natürlich einen anderen Aspekt. Das hat mit der Strafe nichts mehr zu tun. Das ist ein Mittel der Abschreckung. Da hat man also das Haupt aufgenagelt zur Abschreckung, um anderen Leuten zu sagen, begehe nicht das gleiche Verbrechen, sonst wird dich das gleiche Schicksal treffen.
Wer eine schwere Straftat beging, der musste mit seiner Enthauptung rechnen. So erging es auch Piraten, wie zum Beispiel dem bekannten Klaus Störtebeker. Oder vermutlich auch der jungen Frau, deren Schädel man direkt in der Nähe von Düsseldorf in Langenfeld gefunden hat. Durch die Schädel der Delinquenten wurden ebenfalls Nägel getrieben.
Ja, im Falle von dem mutmaßlichen oder möglicherweise Klaus Störtebeker aus Hamburg hat das eine eigene Bewandtnis. Er ist ja zusammen mit seiner ganzen Crew, mit der er gefasst wurde, auf Helgoland, so heißt es in den Archivalien, die wir haben. Nach seiner Enthauptung ist der Schädel präpariert worden für die Nagelung. Das heißt, in dem noch blutigen Schädel musste Henker oder Henkers Knecht ein Loch präpariert haben, damit der Nagel, wenn er ohne Stumpf und Stiel einfach durch die Schädeldecke geschlagen wird, keine Impressionsfrakturen, das sind also Ausbrüche rund um das Nagelungsloch, provoziert. Das hätte eventuell die Erhaltung des gesamten Schädels gefährdet. Der hätte es in sich zusammenbrechen können. Und in dem Fall wollte man das verhindern. Das hat man sicherlich nicht mit den 29, 30 anderen Gefolgsleuten von ihm gemacht, also mit Hinz und Kunz und Müller und Meyer, Entschuldigung, sondern dann wirklich mit jemandem, dessen Identifikation oder individuellen Gesichtszüge man lange erhalten wollte, dass die Abschreckung darin bestand, wenn die Seeleute elbaufwärts oder abwärts segelten, sahen, da sind 30 Köpfe aufgenagelt auf dem Galgen, guck, das sind die Piraten. Aber das da vorne auf der Stange, das ist der Störtebeker oder der Godeke Michels. Wir wissen nicht, ob das Störtebeker war. Wir haben also 5 Namen von bedeutenden Seeräuberführern aus dieser Zeit. Und davon war Störtebeker nicht der Prominenteste, das war Godeke Michels. Er war eine Art Unterkapitän. Bei der Frau von Langenfeld ist die Eigentümlichkeit eigentlich die, das ist bisher der mir einzig bekannte weibliche Schädel. Wenn Sie ins mittelalterliche Strafrecht zurückgehen, da werden Sie eigentlich keine Darstellung von einer Frau finden, die geköpft wurde. In der Neuzeit ist es was anders, da gibt es also auch Archivalien, zum Teil auch illustriert von den Scharfrichtern, wie zum Beispiel eine Kindsmörderin oder eine Giftmörderin enthauptet wird. Die werden meist auf einen Stuhl gesetzt und dann gibt es einen Gehilfen, der hält die am Haar fest und der Scharfrichter holt dann aus. Vorher wurden natürlich immer mit dem Sakrament, dem Sterbesakrament versorgt, weil es wichtig war, nicht die Leute zu bestrafen in erster Linie, sondern wirklich die auf den Weg der Tugend zurückzuführen, damit die dann doch, obwohl sie tatsächlich Verbrecher waren, eventuell beim jüngsten Gericht bestehen.
Wirklich ein spannendes Thema, etwas gruselig für den Laien, aber sehr informativ. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Sie hörten eine Sendung des Deutschen Medizinradios. www.medizinradio.de